Was ist besser, hinten oder hier? Mit dem Mikrofon. Weil wir haben zwei Lautsprecher. Passt auch hier so, ne? Okay, vielen, vielen Dank. Ja, erstmal, ich begrüße euch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass die Gemeinde in Hamburg mich gehen lassen hat. Aber das ist nicht immer einfach. Meine Gemeinde will mich immer haben, dass ich überhaupt komme. Das ist, bin ich Gott sehr dankbar, müssen wir dankbar sein. Ich kann nicht allein entscheiden, ich gehe irgendwo predigen. Ich brauche die Genehmigung von der Gemeinde. Und es ist eine Gnade, dass die Gemeinde das genehmigt, ne? Dass ich gehe. Ja, es ist es. Vielen, vielen Dank, dass wir heute gemeinsam hier sein dürfen, um Gott zu hören und gemeinsam zu wachsen. Wir wachsen alle in der Gnade Gottes. Oder wer ist hier schon angekommen? Wer braucht Gottes Wort nicht mehr? Wer ist schon völlig in seine Gedanken erneuert und genau wie Jesus, der sagen würde, ich brauche Gottes Wort nicht mehr, denn in alle meine Innere, meine Persönlichkeit bin ich wie Jesus. Ist jemand hier so? Natürlich sind wir alles gerettet, jetzt haben wir Gottes Gerechtigkeit, aber wer sagen würde, ich brauche Gottes Wort nicht mehr, ich bin angekommen. Ich predige auch für mich selber, ich brauche Gottes Wort, ich bin nicht angekommen, ich brauche auch die Erneuerung im Gedanken, ich brauche auch die Gnade Gottes, ich brauche auch die alles, was aus Gott kommt, ich benötige das täglich. Ich benötige das täglich und es ist für uns eine Gnade, jeden Sonntag und jeden Tag das zu bekommen. Ich lade euch ein, oder ich wünsche mir, dass eine Freiwillige für uns, Johannes Kapitel 9, vorliest, dann ich werde darüber predigen. Und mein Thema ist, siehst du nur das Natürliche oder siehst du auch darüber hinaus? Siehst du nur das Natürliche oder siehst du auch mehr als das Natürliche? Und das bitte ich an Freiwillige Johannes Kapitel 9, das ganze Kapitel vorzulesen. Vielleicht, Theresa, magst du vielleicht nach vorne kommen? Ja, ich habe einfach vorlesen für uns alle. Damals in der ersten Gemeinde wurde auch Gottes Wort vorgelesen. Es wurde einfach vorgelesen und Menschen haben einfach zugehört. Ne? Ihr kennt die 7 Briefe. Also, aber das wurde der Gemeinde einfach vorgelesen. Ich habe hier eine Bibel. Ja, das macht nichts. Wir üben alle. Niemand ist angekommen.
Okay, Johannes 9.
Ja, das kannst
du. Oh Gott.
Kannst du auch damit.
Ah ja. Heilung eines Blindgeborenen. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es, andere sagten: Nein. Sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte: Ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach Siloah und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagt: Ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig, er wird selbst über sich reden. Die sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan, wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns, und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde.
Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass wir gemeinsam kommen dürfen. Du sagst, der Mensch lebt nicht aus Brot alleine, aber aus jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Und Herr, möge dein Wort heute Morgen aus deinem Mund ausgehen und zu uns kommen. Also wir wollen dein Wort aufnehmen in unserem Herzen. Dein Wort ist Leben. Dein Wort ist Licht auf unserem Weg. Dein Wort stellt uns wieder her. Dein Wort gibt uns Kraft. Dein Wort gibt uns Hoffnung und Mut. Alles wurde durch das Wort erschaffen. Herr, wie im 1. Johannes, wie im Johannes Kapitel 1 steht, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Ja, alles wurde durch das Wort erschaffen. Und nichts ohne das Wort. Ja, Herr, wir benötigen, wir brauchen dein Wort. Das Wort, welches aus dir ausgeht, ist Leben, ist Kraft, ist Liebe. Und wir danken dir. Und du bist, Jesus, das lebendige Wort. Darum nehmen wir dich ganz auf. Danke, Herr, heute Morgen. Wir sind alle von deinem Wort abhängig. Wir sind alle, Herr, von dem, was du sagst, abhängig. Ohne dein Wort können wir nicht gehen, denn dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort gibt uns Ansicht, Weisheit, Erkenntnis. Wir danken dir dafür. In Christus. Amen. Jesus war unterwegs. Unser Herr Jesus war lang auf dieser Erde gedient, ist er immer noch unterwegs, aber auf jeden Fall, der war im Israel unterwegs. Als Jesus unterwegs war, war auch Menschen mit ihm unterwegs, die Jünger Jesus. Und Jesus hat, sie sind marschieren, gegangen. Und wenn man unterwegs ist, kann man viele Sachen sehen. Ich erinnere mich, meine Schwester in Kamerun, sie wollte sich ein rotes Auto kaufen. Und wir waren öfter unterwegs, hat sie überall nur rote Autos gesehen. Sie hatten nur ein rotes Auto. Sie hatten im Blick, in ihre Gedanken, in ihr Innere, hatte sie vor, ich will mir ein rotes Auto anschaffen. Überall. Sie sah keine andere Art von Auto. Sie sah nur rotes Autos. Als Jesus unterwegs war, was hat er gesehen? Er hat das gesehen, was sein Herz bewegt. Was sieht unser Jesus, wenn er unterwegs ist? Dann hat er diesen blinden Mann gesehen. Er hat gesehen, wo da Not ist. Wenn der Heilige Geist unterwegs ist mit uns, der sieht Not, er sieht Bedarf, er sieht das. Und hat er dann Not gesehen? Und darauf hat der Herr reagiert. Ich erinnere mich, ich glaube vor 2-3 Jahren, das war in Neugrabener Bahnhof. Ich kam rein in einen Kiosk und da saßen Menschen drin im Kiosk. Und Deutsche überwiegen, also ich glaube, das waren nur Deutsche in dem Kiosk, da hatte eine von diesen Menschen mich angeguckt. Man sieht, dass ich farbiger bin, das kann jeder das merken und sehen. Ich danke Gott für meine Farbe. Ich muss nicht zu lange an der Sonne liegen, um die Unfarbe zu bekommen. Und da kam ich kam da rein in diese Kioske, dann schaute mir dieser riesige Mann und sagte, ach du Neger, du Sklave, sagte er mir direkt ins Gesicht. Also er guckte mir an, dann sagte ein Schwarzer, sagt, du Neger, du Sklave, du bist unsere Sklave gewesen. Und er hatte das mit Freude gesagt, er hat das genossen, es zu sagen. Und da habe ich darauf geantwortet, ja, das stimmt, es ist Geschichte, es ist gewesen, Juden selber wurden Sklaven, Sklaverei gehört zu zur Geschichte. Es ist Fakt. Es gibt auch, heute gibt auch Sklave, diese Frauen, die ihre Körper verkaufen, das ist immer mit Sklaverei verbunden. Es gibt immer. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, die Schwarze, sie war Sklaven, das ist Fakt, das ist Geschichte. Ich schäme mich nicht, das ist Geschichte. Und dann wurde er erstmal sehr geschockt und sagen, ich dachte, er würde sich angegriffen fühlen. War ich nicht. Und da habe ich ihm gesagt, aber passen Sie mal auf. Nicht nur bin ich kein Sklave, ich bin ein Kinder Gottes, ich bin ein freier Mensch und Jesus lebt in mir, ich bin selber kein Sklave, ich gehe mit Jesus, ich bin ein Kinder Gottes. Da hat er nochmal gesehen, meine Güte, er hat noch Zuversicht. Er weiß, was er ist. Und noch mehr habe ich gesagt, aber gucken Sie sich doch an. Sie nehmen Drogen, Sie sind von Alkohol abhängig, Sie sind Sklave. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin nicht mit Alkohol, mit Drogen abhängig. Ich bin freier Mensch. Sie sind der Sklave. Und er hat sofort, hat viele Tränen geweint. Sofort vor allem. Er hat sofort verstanden, ich bin der wahre Sklave. Dieser junge Mann ist ein freier Mensch. Aber mein Punkt hier ist, er hat mich angeguckt und er hat ein Farbiger gesehen, hat ein Nachkommen von Sklave gesehen. Da hat er gesehen. Er hat das nicht gesehen, was Gott in mir getan hat. Er hat diese Veränderung, diese Sonnschaft, diese Veränderung von Gott in meinem Herzen, er hat das nicht wahrgenommen. Er hat das Natürliche, er hat die Vergangenheit, er hat die Geschichte, das gesehen, er hat das wahrgenommen. Was vor seinen Augen stand, er sagt, ich sehe an Farbige, ich sehe an Sklave, ich sehe an Elende, ich sehe das, das ich sehe vor meinen Augen. Aber diese Gotteswerke in mir, diese wunderbare, diese Liebe Gottes, diese, ich liebe alle Menschen, ich liebe Deutschland, ich fühle mich so wohl in Deutschland, ich genieße es, das alles, er hat nicht gesehen, dass er selber für mich kostbar ist. Er hat nicht gesehen, dass er ein guter Freund von mir sein könnte. Er hat nicht gesehen, dass Gott mein Herz verändert hat, dass wir beiden eine tolle Gemeinschaft genießen können. Er hat nicht gesehen. Er hat einfach die Geschichte gesehen. Er hat die Gerüchte gesehen, er hat Sachen gesehen. Und Jesus war so unterwegs. Und er sah einen Mann, der von Geburt an blind war. Er hat in diesem blinden jungen Mann die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat in diesem blinden Mann, er sah einen Mann, der von Geburt an blind ist. Blind von Geburt an. Der diese Blindheit über die Jahre getragen hat. Und hat Jesus sich gesehen. Was hat Jesus gesehen? Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat ein Wunder Gottes gesehen. Er hat die Werke Gottes in ihm gesehen. Was haben die Jünger gesehen? Warum ist er blind? Welche Sünde hat er getan? Was ist in Verbindung mit seiner Blindheit? Er musste in dem Leib seiner Mutter gesündigt haben, schon als Baby sogar, haben sie gemeint. Ja, sie sind noch weitergegangen. Er müsste, entweder haben die Eltern gesündigt, darum ist er blind geworden, oder er selber hat schon im Leib, schon mal gesündigt als Baby. Wisst ihr, wie die Gedanke? Das war ihre innere Überlegung. Sünde. Er ist blinder. Sünder, ein Sünder. Auch die Pharisäer haben gesagt, nachdem er geheilt wurde, du bist ein Sünder. Er wurde sogar schon mal geheilt. Da haben sie gesehen. Und Jesus hat was anderes gesehen. Und da haben die Jünger gesagt, warum ist dieser Mann blind? Hat er gesündigt? Der Herr sagte, nein, ich sehe das nicht. Die Werke Gottes müssen in ihm vollendet werden. Ich sehe in diesem Mann die Gottesherrlichkeit. Ich sehe in ihm die Gottesliebe. Ich sehe etwas, was Gott machen möchte. Ich sehe etwas anderes, als ihr seht. Ich sehe etwas anderes. Und das ist wichtig. Was siehst du, wenn du unterwegs mit Jesus bist? Wenn man nur das Natürliche sieht, wenn man das nur die Vergangenheit sieht, wenn man nur die Erfahrung sieht, das kann Gott mit uns nichts anfangen. Daran arbeitet er nicht. Ja, wir müssen sehen, was Jesus sieht. Was hat er gesagt, Jesus? Ich sehe, was mein Vater sieht. Ich höre, was mein Vater sagt. Ich tue, was mein Vater tut. Das hat der Herr gesagt. Und was Jesus Herz bewegt, das dürfen wir sehen. Und die Bibel sagt, wir sind mit dem Heiligen Geist. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Warum? Jesus wohnt in uns. Warum? Damit wir trainiert werden, damit wir geschult werden, damit wir lernen zu sehen, was er sieht. Damit wir lernen zu sehen, was er sieht. Damit wir lernen zu hören, was er hört. Ich war auf Freizeit mit meinem Kollegen aus Hamburg. Wir wollten uns Zeit nehmen und über die Vision der Gemeinde arbeiten und die Gemeinde wieder neu strukturieren. Wir waren eine Woche weg und wir haben eine Woche zu zweit verbracht. Und als sie zurückkamen, hatte jemand gefragt, wie war eure Zeit zu zweit? Ihr seid noch nie eine Woche weggegangen, die zwei Pastoren der Gemeinde. Wie war es zusammen? Und habe ich gesagt, das war super, das war wunderbar. Warum? Ich habe gesagt, es gibt Menschen, sie finden in allem Ausrede, um den Tag zu verderben. egal was passiert, wir können täglich, jeden Tag, immer das Schlechte sehen. Immer. Egal was passiert. Ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob Gottes Gnade da ist, egal was passiert, wir können immer das Böse sehen. Immer. Wir können immer, was nicht gut gewesen ist, sehen. Immer. Das ist normal. Auch Jesus hat gesehen, dass dieser Mann blind war. Aber wir können auch darüber hinaus sehen. Wir können auch dahinter sehen und merken, nicht nur das Natürliche, aber ich sehe Gottes Werken unterwegs. Ich sehe Gottes Werke unterwegs. Und ich lade euch auch heute Morgen als Grundlage, als Beginn, lasst uns gemeinsam lernen, täglich zu sehen, was Gott sieht. Das ist auch wichtig für die Gemeinde. Also, wenn wir die Gemeinde zusammenkommen, einige würden sagen, die Gemeinde ist immer so gewesen, ich sehe immer die gleichen Menschen, ich sehe keine Veränderung in der Gemeinde. Wenn man fragt, man würde verschiedene Antworten bekommen. Einige sagen, ich sehe keine Veränderung, ich sehe immer die gleichen Probleme, ich sehe immer das, ich sehe immer das. Die zweite Frage, siehst du mehr? Das ist das Natürliche, das sind die Fakten, siehst du mehr? Du kannst nur sagen, ja, ich sehe noch Gottes Werke bei uns. Ich sehe doch Gottes Liebe in unserer Mitte. Ich sehe auch Gottes Gnade. Ich sehe, was Gott mit der Gemeinde vorhat. Ich sehe, dass Gott etwas im Gang tut. Wenn man nur das Natürliche sieht, ist es viel zu gefährlich. Und jetzt war die Jünger Jesus problemorientiert. Was sind die Ursachen? Da sind wir auch trainiert in Deutschland. Die Medizin, die Wirtschaft, alles. Wir müssen die Gründe, die Ursache, das ist auch korrekt, ist nicht verkehrt. Aber noch darüber hinaus, lösungsorientiert denken. Das ist etwas, ich muss lösungsorientiert. Was kann ich dafür machen? Und hat Jesus gesehen, mein Herz sieht Nöte. Mein Herz sieht in diesem Mann, an Blindheit, ich sehe Gottes Herrlichkeit, ich sehe etwas, was Gott vorhat. Und er wurde geheilt. Und jetzt was passiert, wenn Gott wirkt? Dieser junge Mann hat heftiger Widerstand erlebt. Erstmal gab dieser Geist der Furcht. Die Eltern wurden gefragt, ist das eure Sohn? Haben sie Panik und Angst gehabt? Wenn wir das bekennen und das bestätigen und das genehmigen und sagen, ja, wir stehen dahinter, dann sind wir raus aus der Synagogen. Haben wir keinen Platz mehr. Und da gab diese Bedrohung mit diesem Geist der Furcht. Und das brauchen wir nicht. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist in unserem Herzen hineingegossen. Wir müssen nicht mehr Furcht und Angst haben. Wir dürfen dahinter stehen, was wir glauben, was wir bekennen und sagen, ja, ich bekenne, dass Jesus ist Herr. Ja, ich bekenne mich mit der Bibel. Ja, ich bin ein Gläubiger. Ja, ich gehe auf diesen Weg. Ich habe keine Angst zu bekennen, was ich bin. Ich gehöre dazu. Ich befürchte nicht, egal was passiert. Wisst ihr, ich kam zum Glauben mit 15 Jahren alt in Afrika. Und nach meiner Bekehrung hatte ich schon angefangen, an der Schule überall zu predigen und Menschen zu erzählen. Ich bin gerettet. Ich habe am Mittwoch Jesus aufgenommen, am Donnerstag in der Schule. Ich stand auf in der Klasse. Laut vor der Lehrerin habe ich gesagt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerettet. Haben alle geguckt, komisch. Was ist mit ihm los? Er ist blend, er ist krank. Er ist blind. Also vor einem Tag, er war normal wie alle anderen. Er hat ein bisschen gestört. Und heute steht er auf, vor allem, kann auch sagen, ich bin Kind Gottes, was ist mit ihm los? Und da bin ich rumspaziert in der Schule, habe ich gepredigt, Jesus rettet, Jesus rettet. Und da ging richtig los mit Problemen. Meine Eltern sie müssen zur Schule kommen und es wurde gesagt, eure Kind hat dann Gehirnwäsche. Er müsste irgendwas getrunken haben, er ist krank. Er predigt überall, dass Jesus Christus rettet. er bekennt sich als Christ. Das hat er noch nie getan. Und da haben die Leiter der Schule sie sind zusammengekommen und gesagt, junger Mann, was ist mit dir los? Was hat man mit dir getan? Warum tust du sowas? Dann habe ich einfach vor allem gesagt, sei fröhlich, wenn du verfolgt bist. Sei fröhlich, wenn Menschen dich nicht verstehen. Predige das Evangelium. Das war noch schlimmer. Ich habe mich noch dahinter bekannt. Keine Furcht. Meine Mutter war auch hier in Hamburg und da hatte sie das noch erzählt, weil sie war auch dabei, was gewesen ist. Aber was ist passiert? In dieser Zeit kamen Menschen zum Glauben. In dieser Zeit kamen Menschen zu mir und sagten, Ulrich, ich möchte mich bekehren. Ich habe manchen nicht mal gepredigt, ich habe nichts mal gesagt, sie haben nur gehört. Ulrich, ich möchte zum Glauben kommen. Weil ich habe mich einfach dahinter bekannt, was ich bin. Keine Furcht war im Herzen, das war für mich egal. Ob ich lebe, ob ich sterbe, das war für mich egal. Hat wirklich für mich nicht mehr gezählt. Oder sogar an der Universität. Später kam ein junger Mann zum Glauben durch meine Predigt. Und sein Vater ist ein Soldat. Der kam zum Glauben und der Vater hatte meine Familie angerufen und gesagt, wir werden ihren Sohn töten. Denn wir sind eine katholische Familie und unser Sohn kam jetzt zum dieser komische Glauben und er liest zu viel Bibel und betet und singt. Das ist uns fremd und komisch und das hat Ulrich das verursacht. Deswegen hat der Vater gesagt, Ulrich werde ich einfach töten. Punkt. Er war entschlossen. Er wird sterben. Und da haben die Schüler, die Studenten an der Universität, sie wussten das. Und dann haben sie gesagt, Ulrich, siehst du jetzt, was du tust? Du predigst das Evangelium, du erzählst von Jesus, gut für dich, dann irgendwann bist du jetzt tot. Du hast eine Bedrohung bekommen, jemand will dich umbringen, das hast du deine Rechnung. Ich habe gesagt, naja, wenn ich jetzt sterbe, doch schön. Da bin ich beim Herrn. Also, ich kann nur vor, wenn ich sterbe, schön, bin ich beim Herrn. Wenn sie mich töten, töten sie mich. Na und? Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben, der Liebe gegeben. Wir bekennen, was wir sind. Wir bekennen uns für Jesus. Wir verstecken das nicht. Und was ist passiert? Ich habe mich dahinter bekannt. Ich habe nicht gesagt, nö, ich kenne das nicht. Diese Soldaten, der Vater, dieser junge Mann, der zum Glauben kam, er wurde krank, lag im Krankenhaus und es gab für ihn keine Lösung. Und dann hat er zugelassen, dass sein Sohn, der neu bekehrte Mann, für ihn betet. Und er kam zum Glauben. Der mich töten wollte, kam zum Glauben. Kam zum Glauben. Ist Gläubige geworden. Also, weißt du, Jesus hat etwas getan, und da hat Widerstand, und da war Widerstand. Wie ist es immer Widerstand? Manchmal ist es großer Widerstand, wenn Gott arbeitet. Wenn Gott etwas tut. Und wenn Widerstand da ist, dann müssen wir uns bekennen, ja, ich stehe dahinter. Ja, ich gehöre dazu. Ja, ich bekenne mich. Keine Angst zum Sterben. Wenn wir sterben, sind wir doch beim Jesus. Das wollen wir doch immer, beim Jesus zu sein. Das Leben im Himmel ist auch schöner als das Leben auf der Erde. Besser, viel mehr schöner. Wenn jemand im Himmel ankommt, glaub mir, keiner würde sagen, Vater, schick mir wieder zur Erde. Niemand. Du kannst sagen, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Arbeit, ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Gemeinde. Glaub mir, wenn du jetzt den Himmel besuchst für eine Minuten, dann sagst du, Herr, nie wieder auf der Erde, ich bleib lieber hier bei dir. Nie wieder, ich bin glücklich hier. Ich glaube, vielleicht ist ein Grund, warum wir den Himmel nicht sehen. Den Thron Gottes nicht erleben, weil der Vater weiß, wenn wir das sehen, haben wir keine Lust mehr auf der Erde zu leben. Das ist viel mehr schöner, viel mehr schöner. Also, Paulus hat auch geschrieben, der Tod ist für mich ein Gewinn. Es ist für mich ein Gewinn. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, es ist alles für Jesus. Der Tod ist für mich ein Gewinn. Ich bin in Christus. Also wir haben es gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben alles gewonnen. Ob wir leben oder ob wir sterben, es ist für uns alles Gewinn. Es ist für uns alles Gewinn. Wir haben den Jackpot. Wenn wir auf der Erde leben, leben wir für Christus. Wenn wir sterben, sind wir bei ihm. Was haben wir verloren? Jackpot. Lebendig oder tot ist immer ein Gewinn. Es ist kein Verlust. Es ist keine Angst, in unserem Herzen zu sterben. Es ist keine Hoffnungslosigkeit. Es ist keine Panik. Es ist keine Unruhe. Wir wissen, der Tod ist für uns der Jackpot. Sobald wir sterben, sind wir mit den Engeln, sind wir beim Herr, sind wir mit dem Heiligen Geist, sind wir im Himmel, sind wir da, wo Gott selber wohnt, sind wir da, wo Freude ist, sind wir da, wo Liebe ist, sind wir da, wo Leben fließt, sind wir da, wo Anbetung ist, sind wir da, wo Gottes Herrlichkeit ist. Es ist für uns ein Jackpot. Es ist für uns ein Jackpot. Lebendig oder tot ist für uns ein Jackpot. Und das befreit. In deinem Herzen bist du frei. Dann kannst du täglich genießen. Herr, ich freue mich mit dir auf der Erde. Ich freue mich, wenn du mich nimmst. Ich freue mich. Es ist keine Angst in unserem Herzen. Wir haben keinen Geist der Angst bekommen, sondern einen Geist der Kraft, der Heilige Geist. Und in dieser Geschichte gab es auch etwas Mehrwürdiges. Dieser blinde Mann wurde geheilt. Es gibt die Nachbarn, haben sie diesen blinden Mann angeschaut und sagt, nein, das ist nicht der blinde Mann, er ist ihm nur ähnlich. Daran glaube ich nicht, das kann doch nicht sein. Diese Heilung kann er nicht annehmen. Wisst ihr, es gibt Menschen, auch in der Gemeinde, die versuchen immer, andere Menschen in ihrer Vergangenheit festzuhalten. Sie versuchen immer Menschen, in der Geschichte, in ihrer alten Erfahrung festzuhalten. Immer. Und egal was Gott tut, man sagt, nein, das kann doch nicht sein. Die Vergangenheit, die Geschichte, die Erfahrung ist das, was wir kennen, ist das, was uns bewusst ist. Und die Vergangenheit, das halten wir fest, damit leben wir. Und man übersieht, was Gott tut. Man übersieht, was Gott tut. Und manchmal, Gott arbeitet am Herzen. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Ihr macht das immer wieder, dass Menschen hier nach vorne kommen für Heilung. Dann betet man. Und vielleicht sitzt da jemand da und sagt, ach was, Mensch, das machen wir immer seit Wochen, das Monaten, es passiert nichts. Und dann, bevor man betet, vielleicht denkt jemand, es wird sowieso nichts passieren. Warum betet ihr weiter? Kann das aufhören? Der sieht, was er sieht und sagt, ich brauche nicht zu beten. Und das ist gefährlich, nämlich, weil er redet mit der Vergangenheit. Er redet mit der Erfahrung. Aber Jesus sagt, ich rede mit dem, was der Vater sieht. Ich rede mit dem, was ich vom Vater sehe. Nicht von dem, was die Vergangenheit mir sagt, was gewesen ist. Ich sehe, was der Vater sieht. Darum rede ich. Das ist Fakt. Und manchmal sind die Menschen hier und betet man. Gott ist dabei, den Glauben aufzubauen. Innere. Keiner sieht das. Niemand merkt das. Es ist unsichtbar. Und der Glaube wächst langsam in dem offenen Herzen. Vielleicht braucht man 100% Glauben und der Mann, der da sitzt, hat vielleicht schon 10%, hatte 0%, er hatte keine Hoffnung, er hatte nie geglaubt, es wird bei mir irgendwas passieren. Auf einmal kommt er auf 10% Glauben und er ist am Wachsen im Glauben. Und anstatt diese Glaube zu unterstützen, zu stärken, sieht man das Natürliche, sieht man die Fakten und wird ein Mensch in diesen Fakten gefangen gehalten. Das ist traurig. Man sagt, nein, ich möchte diese Glauben stärken. Und man wird in Glauben wachsen. Irgendwann passiert eine Heilung. Ich hatte auch schon mal erzählt, einmal von Blindheit. Ich habe als junger Mann, als Kind, viele Probleme mit den Augen gehabt. Jahrelang viele Probleme. Und mit der Armut hat man kein Geld gehabt, noch Brille zu kaufen, noch schlimm. Also meine Vergangenheit ist nicht so schön. Und habe ich Gott gebetet, Gott hat meine Augen nicht geheilt. Fakt. werden junge Gläubige brennen im Heiligen Geist, Evangelium verkündigt, in der Kirche gedient, ein heiliges Leben geführt, alles gemacht, was die Bibel verlangt. Und Gott gebet und vertraut, Gott hat die Macht und die Kraft zu heilen. Keine Heilung hat stattgefunden. Keine Heilung. Ich habe weiter gelebt. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, ich vertraue dir meine Augen, aber ich werde dich weiter lieben. Auch wenn ich blind bin, habe ich auch schon mal erzählt, dann werde ich dir weiter vertrauen. Aber was ist passiert? Gott hat weiter an mir gearbeitet. Gott hat weiter an mir so gearbeitet, dass ich in jede Situation, egal was mit meinen Augen los ist, könnte ich ihm anbeten und preisen. Es gibt Menschen, wenn sie leiden, sie beten Gott nicht mehr an. Wenn etwas Gutes passiert, sind sie dankbar. Aber wenn das Leiden, wenn Schmerzen, wenn die Umstände, die Situation sehr bitter und schmerzhaft ist, dann wird man stark betroffen, kommt die Anbetung nicht mehr raus. Und Gott hatte an mir so gearbeitet mit diesen Augenkrankheiten, dass ich gelernt habe, über die 9 Jahre in allem Gott zu danken. Gott zu preisen, anzubeten und zu bekennen, er ist mein Vater und bleibt in jeder Situation mein Vater. Nach 9 Jahren wurde ich geheilt. 9 Jahre komplett, völlig geheilt. Völlig, komplett geheilt. 9 Jahre. Darum bin ich mit der Heilung sehr, sehr vorsichtig. In dem Bereich ist, es ist irrelevant, was du siehst. Es ist irrelevant, was vor deinen Augen steht. Es ist irrelevant, wie es jemand geht. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, den Glauben aufzubauen, Hoffnung zu geben, zu ermutigen, zu lieben, zu trösten, beizustehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und alle diese teuflischen Gedanken, es wird auch nicht klappen, das wegschmeißen. Das ist befreiend. Das Sehen, was Gott sieht und tun, was Gott tut. Was tut Gott? Was sieht er? Wenn Jesus jetzt kommen würde, was würde er sehen? Was würde er tun? Er würde Menschen voll ermutigen. Er würde Menschen helfen. Er würde jemanden runterbringen. Niemals, niemals. Was würde Jesus in jeder Situation unseres Lebens tun? Was sieht er in jeder Situation? Ich bin ja auch Lehrer und es gab in der Schule, ich habe in der 11. Klasse, in der Mathematik, da habe ich ein Mädchen, sie ist Autist. Und sie redet sehr leise, fast keiner hört das und sie hat Angst und Panik und sehr extrem zurückhaltend. Und eines Tages im Unterricht hat sie viele Tränen geweint. Enorm viele Tränen geweint. Und da hatte meine Kollegen meinte schon, ach, mit ihr wird sowieso nichts, sie wird die Schule verlassen, das kann sie vergessen. Ihre Bruder ist auch an Krankheit gestorben, da ist nichts zu nehmen, vergiss sie. Aber sie hatten diese Krankheiten gesehen und danach gehandelt. Sie hatten gesagt, da ist keine Hoffnung. Und wir werden keine Hoffnung da geben. Wir haben nichts tun. Dafür ist alles vorbei. Da haben sie das gesehen. Aber mein Herz, Gottes Herz in dir, Gottes Herz in mir, sieht in jeder Situation etwas anderes. Unser Verstand sieht etwas, aber Gottes Herz, der Heilige Geist, sieht etwas anderes. Ich habe in dieser Mädchen eine wunderbare Mädchen gesehen. Ich habe sie gemocht. Ich guckte sie an. Ich habe gesagt, Herr, zeige mir alles das Gute, was sie im Unterricht tut. Und da war mein Finger drauf. Sobald sie irgendwas, Kleinigkeit, Gutes getan hat, das war mein Finger sofort drauf. Und das habe ich groß gemacht, betont. Alles, was ich schlecht gemacht habe, ich habe das runtergemacht. Niedriger, hat nicht existiert. Hatte keinen Raum für mich, keinen Raum, keinen Platz im Unterricht, nichts, zero. Das Gute, was sie tat, habe ich das Größte gemacht, alle das Schlechte kleiner gemacht. Und sie hat auch Strahlung auf einmal gehabt im Unterricht. Ausstrahlung, Mut bekommen. Und sie kam zum Wort und sie hat gesprochen. Und wenn jemand irgendwas sagen wollte und wenn es falsch wäre, dann frage ich sie, Ayla, was denkst du? Und dann erkläre sie das. Und dann sage ich, klasse, super. Und sie hat übrigens im Mathematiktest, ich glaube, von 15 Punkten hat sie übrigens 8 Punkte bekommen. Schon sehr gut. Wenn manche Lehrer meinte, sie sollte 0 oder 1 Punkte verdienen, hat sie gezeigt, ich kann einigermaßen verstehen. Ja. Was siehst du? Das ist wichtig. Ich lade uns, dass wir Epheser Kapitel 1, 15 bis 19, damit ich nicht über die Zeit, meine Frau hatte es mich schon mal gesagt, ich muss auf Akten. Ja, das ist bei mir schlecht. Wenn ich rede, kann ich einen ganzen Tag reden. Brauche ich immer jemanden, der mir sagt. Epheser Kapitel 1, 15 bis 19. Teresa, kann ich noch deine Hilfe bekommen? Epheser, das ist ein guter Bibelvers. Epheser Kapitel 1, 15 bis 19.
Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird.
Paulus sagt, der Herr, der erleuchte die Augen unseres Herzens. Die Augen Gottes, diese Augen unseres Herzens, möge der Herr diese Augen erleuchten. Wenn ich nur mit den natürlichen Augen sehe und mit meinem Verstand sehe, das können wir machen. Wir können alle hier in diesem Raum machen. Das kann ich euch sagen, das wird nicht viel bringen. Wir können sagen, wir entscheiden uns, wir sind entschlossen, das Natürliche zu betrachten, zu sehen, mit dem Verstand darüber nachzudenken und danach zu handeln. Das können wir machen. Wir können ausprobieren, 6 Monate, gucken, was da rauskommt. Er würde sagen, das kommt nicht viel dabei. Das ist für die Gesellschaft, das ist für die Firmaarbeit, das ist für die Schule, wo man dann Verstand benötigt. Aber hier sagt die Bibel, der Herr erleuchtet die Augen unseres Herzens. Die Augen unseres Herzens. Warum? Damit wir mit den Augen des Herrn sehen. Denn es ist gefährlich, wenn wir nur das Natürliche sehen. Damit wir mit den Augen des Herrn jede Situation sehen und betrachten und danach handeln. Wodurch? Mit den Augen des Herrn. Herr, was siehst du in dieser Situation? Was siehst du? Ihr kennt unzählige Beispiele. Lazarus, der tot war. Menschen haben tote Lazarus gesehen. Für Menschen war Lazarus tot. Vergrabt 4 Tage. Tot. Was hat Jesus gesehen? Er hat eine lebendige Lazarus gesehen. Er hat jemand gesehen. Gott wird Wunder tun und er wird wieder gehen. Hat Jesus gesehen. Er hat das gesehen, was der Vater gesehen hat. Das natürlich hat das gezeigt. Und was, wie passiert das? Wenn der Herr die Augen unseres Herzens erleuchtet. Und das war ein Gebet des Paulus. Paulus wusste, wir brauchen Regen, der Herr, das war sein Anliegen, möge die Augen unserer Herzen erleuchten. Und das ist mein Gebet heute Morgen. Ich hatte euch versprochen, nicht zu lange. Und deswegen würde ich euch alle einladen, dass wir Zeit nehmen zum Beten. Denn Fokus ist, Herr, erleuchte die Augen meines Herzens. Erleuchte meine innere Augen. Herr, lasse es zu, dass ich sehe, was du siehst. Befreie mich, nur das Natürliche zu sehen. Befreie mich, nur die Fakten zu sehen. Befreie mich, nur die Vergangenheit zu sehen. Befreie mich, nur die Erfahrung zu sehen. Befreie mich, nur die Gerüchte zu sehen. Befreie mich, nur das Bekannte zu sehen. Öffne die Augen meines Herzens, damit ich deine Werke sehe. Damit ich dein Herz sehe. Damit ich sehe, was du dabei bist zu tun. Was passiert, wenn wir das sehen, was Gott dabei ist zu tun? Hoffnung nimmt zu. Glaube nimmt zu. Kraft nimmt zu. Hat Paulus das alles aufgeschrieben, dass Gott die Augen unserer Herzen erleuchtet, damit wir die Hoffnung ist eine Folge. Hoffnungslosigkeit bedeutet einfach, man sieht nicht, was Gott sieht. Hoffnungslosigkeit. Ich nehme nicht wahr, was Gott wahrnimmt. Hoffnungslosigkeit. Angst. Traurigkeit. Ich nehme das nicht wahr, was Gott sieht. Wenn ich das wahrnehme, was Gott sieht, was passiert? Hoffnungsvoll. Glauben, Vertrauen. Man lebt anders. Wir sind Produkte von dem, was wir sehen und wahrnehmen. So wird unser Alltag sein. Aber wir können uns entscheiden, zu sehen, was Gott sieht. Da hat Paulus gebetet. Und ich lade euch, dass wir heute Morgen dafür beten. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Gebet. Ich brauche das Gebet. Ich möchte dich sehen, wie Gott dich sieht. Ich möchte dich sehen, wie Gott dich sieht. Ich möchte dich betrachten, wie Gott dich betrachtet. Wenn ich dich nur betrachte, wie ein natürlicher Mensch dich betrachten würde, ich würde nur deinen Fehler sehen, würdest nur meinen Fehler sehen, wir würden nur diese Sachen sehen und das würde uns zerstören. Wenn ich dich sehen, wie Gott dich sieht, ich würde die Schönheit Gottes in dir sehen, die Liebe Gottes, das Werk Gottes, was Gott mit dir vorhat, diese wunderbare Gottes, was passiert in meinem Inneren, Hoffnung wächst. Glauben, Vertrauen, das würde in mir, in meinem Inneren wachsen. Und wie würde unsere Beziehung sein? Angenehmer, schöner. Wir würden das Miteinander genießen. Aber das Miteinander kann ein Gift sein, wenn wir nur das Natürliche sehen und nur das sehen, was Menschen sehen würde. Das könnte giftig sein, miteinander. Man hätte keine Lust, man will der andere nicht sehen. Man sagt, lieber gehst du weg, nie wieder. Warum? Weil man das natürlich sieht. Weil man die Vergangenheit sieht. Weil man die Fakten sieht. Aber glaub mir, wenn Jesus die Beziehung mit jedem Mensch pflegen würde, er würde eine ganz andere Beziehung pflegen, als wir die Beziehung mit dieser Person pflegen würden. Eine ganz andere Beziehung. Ganz andere Beziehung. Jesus mit jedem von uns wird ganz anders sein in der Beziehung, als wir die Beziehung miteinander pflegen. Warum? Er sieht das, was sein Vater sieht. Und danach handelt er. Er sieht das, was sein Vater sieht. Das macht sehr, sehr viel aus. Das macht viel, viel aus, zu sehen, was Gott sieht. Ich lade euch, lasst uns gemeinsam jetzt beten. Bete für dich, ich bete für mich, ich werde auch für euch beten. Das Gebet hat Paulus auch schon mal aufgeschrieben. Wir beten, dass Gott die Augen unserer Herzen erleuchtet, damit wir sehen, was er sieht, damit wir danach handeln. Und unser Alltag, unsere Miteinander, unsere Beziehung, unser Handeln wird ganz anders sein. Das ist ein tägliches Gebet. Herr, lass es zu, dass ich heute das sehe, was du siehst. Und dass ich danach handle. Bremse mich, halte mich zurück, nur das Natürliche zu sehen. Hilf mir, darüber hinaus zu sehen. Das ist unser Alltag, was wir sehen, danach leben wir auch.